freue mich, so viele begeisterte Geschichtsleute bei mir zu haben oder vor mir. Seid ihr sehr interessiert für Geschichte, liebe Geschwister? Ach, das ist herrlich, weil manchmal, als ich noch zur Schule ging in der Schweiz, ich darf es euch ganz offen sagen, war Geschichte mein Lieblingsfach. Später kam die Gärtnerei dazu. Und jetzt kommt wieder die Geschichte. Ich finde das so schön, wenn wir doch miteinander die Geschichte betrachten dürfen, was der Herr gewirkt hat. Mir kommt manchmal vor, wir können die Geschichte nicht abschütteln. Die Geschichte gehört mit in unser christliches Leben hinein. Wir bauen auf etwas, was andere vor uns bereits gebaut haben. Und wir dürfen nie vergessen, dass in der Geschichte, wenn wir über Persönlichkeiten reden, die früher diese oder jene Erkenntnis hatten, mehr Betonung da oder mehr Betonung anderswo gelegt haben. Wir dürfen nicht den Fehler begehen und dann sagen, das war falsch, was diese Leute gemacht haben. Das waren auch Kinder ihrer Zeit. Und auch wir, werte Geschwister, wir müssen auch immer wieder prüfen, wie ist meine Erkenntnis aus dem Worte Gottes, ist sie wortgemäß, schriftgemäß, oder mache ich einfach einen gewissen Trend mit, eine gewisse Idee, weil der andere, dann auch ich, oder wie ich es oft in Österreich erlebe, wenn man Leute fragt über ihren Glauben, gerade schon so älteres Semester, so in meinem Alter, wenn ich da Leute frage, und dann, was sagst du über den Glauben? Du brauchst doch den Herrn Jesus Christus. Du solltest dich bekehren. Wisst ihr, was man meistens zur Antwort bekommt? Ich behalte den Glauben, was? Meiner, jawohl, Eltern. Ich behalte den Glauben meiner Eltern. Und dann, wenn man fragt, was haben denn die geglaubt? Wissen Sie es nicht. Ich glaube, wir sollten einfach den Glauben gründen auf das Wort Gottes, Geschwister, das ist wichtig. Also, wir fahren weiter mit unserem Vortrag, um das Ganze dann auch abzurunden. Das Bayerische Religionsedikt vom 10. Januar 1803 und die Anfänge der protestantischen Landeskirche in Bayern, ein Gedenkblatt, wäre da nachzulesen. Das Toleranzedikt in Bayern legte die Gleichberechtigung der Konfessionen in Bayern fest. Das ist eine ganz einmalige Geschichte, darüber ja sehr ausführlich zu reden sich lohnen würde. Und wir sehen, dass dann eben gerade die Konventikel, die Hausbibelkreise, da richtig aufblühen durften, die sogenannten pietistischen Kreise, die bibelfundierten Kreise. Mir ist das einfach auch manchmal so ein bisschen, ich möchte fast sagen, wie eine Last habe ich es manchmal empfunden, dass man gesagt hat, die Pietisten sind das Kirchlein in der Kirche. Ist euch das auch bekannt, dieses Wort? Das Kirchlein in der Kirche. Nein, wir wollen nicht das Kirchlein in der Kirche sein. Wir wollen was sein? Gemeinde Jesu Christi. Wir wollen Menschen sein, die treu in der Nachfolge des Herrn stehen. Das Allgäu,
das nun zum Kurfürstentum Bayern und seit 1806 zum Königreich Bayern gehörte, konnten sich in dieser Zeit die Erweckten nun eben ganz ungeniert und ohne große Verfolgungen treffen zum Bibellesen. Und da möchte ich jetzt weiterfahren mit der Persönlichkeit, die ich schon vorhin erwähnt habe, und zwar den Johannes Gossner. Johannes Gossner ist der Mann, der weithin wirklich Gewaltiges geleistet hat. Ich frage mich nur, wann hat dieser Mann überhaupt geschlafen? Der hat so viel geschrieben, so viele Bücher. Der hat so im großen Segen gewirkt und viele Treffen gehabt mit namhaften Persönlichkeiten, dass mir manchmal vorkommt, vielleicht, wenn man das so ausrechnen könnte, mit 4 Stunden Schlaf in der Nacht. Aber ich habe ihn nicht gefragt. Er hat 1800 und etwas, ja, gewirkt. Nun wollen wir sehen, am 25. März 1811 legte Johannes Gossner Zeugnis ab über seinen Glauben. Es ist immer wieder schön, wenn Menschen Zeugnis ablegen über ihren Glauben, wenn sie erzählen, wie sie zu Jesus gefunden haben, wie der Herr Jesus ihr Leben verändert hat. Und ich hoffe und wünsche, dass wir alle miteinander Zeugnis ablegen können von unserem Glauben, was uns der Herr Jesus bedeutet, was wir in ihm haben. Also er sagte, geboren in einem Lande und unter einem Volke, das mit Nebel und Finsternis umgeben und bedeckt ist. Schon früh fühlte ich einen Durst nach Wahrheit und Gottseligkeit. Es ist schon etwas Großes, wenn ein Mensch Durst hat nach Gerechtigkeit, nach Frieden mit Gott, nach Sündenvergebung. Das ist ganz wichtig. Mein einziges Verlangen war nur dieses, Christus zu suchen, und er ließ sich finden und sprach zu meinem Herzen, da bin ich, dein Heil, dein Leben, deine Gerechtigkeit. Ist das nicht herrlich, diese Aussage? Dein Heil, dein Leben, deine Seligkeit. Und wie wir gehört haben, schon in der ersten Stunde, so kurz noch einmal eine Rückblendung in seinen Dienst in Basel. 1811 verließ er Dirlewang und er war ja damals katholischer Priester, was mich sehr verwundert, dass er eigentlich bei der Deutschen Christentumsgesellschaft in Basel bei der Zentrale dieser Gesellschaft dienen konnte und durfte. Es ist auch, wenn wir die Geschichte von ihm lesen, auch ein interessanter Spruch, ein Wort von ihm, das uns doch auch anspricht. Er wurde ja gefragt von Herrn Ulsberger, ob er doch in Basel die Leitung übernehmen könnte. Da sagte er später, das Werk Gottes in Basel trieb mich dorthin. Ich sah einfach, dass ich dort einen Auftrag zu erfüllen hatte. Und die war nur kurze Zeit. Warum? Er wollte zurück nach Deutschland. Das Werk Gottes im katholischen Deutschland trieb mich wieder zurück. Ein Jahr war er in Basel und dann kam er an die Frauenkirche in München und dort wirkte Gossner in großem Segen. Er hielt vor allem auch Predigten im Bürgersaal und zu seinen Kinderlehren. Stellt euch einmal vor, wöchentlich kamen 700 Kinder in seine Kinderlehre. Ich hatte das Vorrecht, als wir mit der Missionsarbeit im Salzburger Land begonnen hatten, in der größten Halle in Bischofshofen Kinderstunde zu halten, weil es keinen entsprechenden Saal war, der groß genug war. Aber wenn 200 und mehr Kinder gekommen sind in die Kinderstunde, da fing ich an zu schwitzen. Meine Frau auch. Wisst ihr, da ist was los. Vielleicht waren damals die Kinder stiller und gehorsamer, als es heute manchmal der Fall ist. Also, er hat da im großen Segen gewirkt, was mir auch gefällt bei Gossner. Wir sehen, er hatte Verbindungen zu anderen christlichen Gemeinden oder zu der Herrnhuter Gemeinde ganz besonders. Von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf vor allem. Dann hatte er zu der Evangelistenkonferenz in Deutschland, wo sich gläubige, wiedergeborene Evangelisten getroffen hatten, hatte er Kontakte und vor allem eine sehr innige Beziehung, was die Missionsarbeit anbelangt, zu Johann Tobias Kissling. Also wir sehen einen eifrigen Evangelisten, der gewirkt hat für den Herrn im Besonderen. Er hat sehr viele Bücher geschrieben. Wir haben das in unserem Buch, Gabriele Singer und ich, auch so dargestellt, einige Buchtitel. Einiges ist noch antiquar erhältlich, anderes ist neu aufgelegt worden von ihm. Und mir hat eine liebe Schwester heute früh das Schatzkästchen gebracht, weil ich gestern gebeten habe, sie soll es, wenn jemand es hätte, soll es mir bringen. Eine ganz kleine Zwischenfrage. Liebe Geschwister, lest ihr gern Andachtsbücher? Oh, diese langen Geschichten, da am 1. Januar fängt es an und sagt, oder? Keine Zeit. Ja, was denkst denn? Ich muss doch auch ein gescheites Frühstück haben und dann noch die langen Andachten. Und dann sollte man als Christ auch noch ein bisschen die Bibel lesen, oder? Nein, nur noch am Sonntag. Oh, Geschwister, das ist eine Perle von Andachten. So ähnlich wie Pfarrer Wilhelm Busch 365 Mal, was? Er. Wunderbare Andachtsbücher. Die Besitzerin darf das Buch wieder gern abholen. Ich hätte es zwar auch gern. Nun, ja, es ist halt, wisst ihr, diese reichen Schätze, die wir haben in der alten Literatur, die haben mich oft tief, tief bewegt. Wenn man sieht, heute redet der Mensch nicht gern über das Sterben. Heute wird gestorben im Krankenhaus oder in einem alten Heim. Heute will man den Sarg nicht mehr sehen, geschweige denn noch den Verstorbenen da drinnen. Ich hatte als Kind, war ich immer tief beeindruckt, wenn in unserem Haus die Särge aufgebahrt waren und der Deckel vom Sarg war weggenommen, dass man den Verstorbenen anschauen konnte, dass man eine Lehre davon ziehen konnte, auch eines Tages musst du sterben, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt. Da haben die Leute damals in ihrer Literatur dieses Thema gewaltig aufgearbeitet. Die haben den Leuten einfach vor Augen gehalten, weißt, bedenke, denke daran, dass deine Lebenszeit enorm kurz ist im Blick auf die Ewigkeit. Dazu gehört eben auch Osner, der den Leuten eben das auch vor Augen gehalten hat. Gosner war also ein Mann der Bibel, der sich gut darin auskannte, der Gottes Wort liebte und lebte danach und der auch in der Wortverkündigung entsprechend eben das Wort weitergegeben hat. Es wäre auch interessant zu berichten, sein Einfluss in Berlin, sein Einfluss überhaupt in Norddeutschland. Vielleicht kann ich das dann gegen Schluss noch einmal kurz aufgreifen. Dieser Johannes Gosner hatte aber auch Kontakte zu ganz wichtigen Persönlichkeiten, die für die Erweckung besonders zu nennen sind. Da ist zum Beispiel Schleiermacher, dann Adolf von Thaten und Moritz von Bethmann-Hollweg. Es wären da noch andere zu erwähnen. Das waren Adelige, norddeutsche Adelige, die machten sich auf, Johannes Gosner zu besuchen. Die wollten von ihm lernen, die wollten hören von ihm, die haben sich beschäftigt mit dem, wie der Herr ihn verwendet hat als ganz besonderes Werkzeug. Und da hat Bethmann Hollweg besonders an Thaten geschrieben. Ich musste gleich ein Herz zu diesem lieben Mann fassen. Er meint also zu Gosner. Welch eine Liebe habe ich da erfahren. Ist es nicht wunderbar, dieses Zeugnis? Wenn Menschen zu uns kommen, was sagen sie nachher? Oh, welche Liebe habe ich von euch erfahren. Wie es uns gestern gegangen ist, im Haus von Familie Singer oder im Haus von Familie Schuchart, im Haus von Familie Danner. Soll ich weiterfahren? Welch eine Liebe! Oder nehmen wir ein kurzes Beispiel vom letzten Sonntag. Da war eine Taxifahrerin in der Versammlung, oder war es vor 2 Wochen? Nun, das spielt keine Rolle. Dann sagte doch diese Taxifahrerin etwas, das ich noch nie gehört habe, so in der Weise. Wenn ich bei eurem Haus vorbeifahre, strömt förmlich der Friede in mein Auto. Und also ich habe gedacht, also das muss ich festhalten, vielleicht die Sträucher vorne noch ein bisschen wegnehmen, dass noch mehr Friede in ihr Auto strömt, diese 50 Meter weit. Nun, ist doch schön, wenn man das einfach sieht. Leute spüren das, sie merken das, sie erleben das, wenn wir mit dem Herrn leben. Und wie viele ungläubige Leute haben uns in den letzten Jahren gesagt, wenn wir zu euch kommen, fühlen wir uns wohl. Wir können es nicht beschreiben, aber es ist ein Friede da. Das sollte sein in unseren Häusern, dass man einfach merkt, wir haben die Leute von ganzem Herzen lieb. In München gewann Gosner seinen Kaplan Völk. Und dieser Kaplan Völk, der sich dann auch für die Erweckungsbewegung eingebracht hat, dieser gewann Ignaz Lindl für die Erweckung. Und interessant ist, was der Arzt von Lindl über ihn berichtet. Also der Arzt Johann Nepomuk Ringseis berichtet 1816, in Beindelkirch gibt es täglich Versammlungen und Gebet. Täglich. Können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Oh, wie schaut unser Wochenplan aus? Könnte ich mir vorstellen, jeden Abend in eine Versammlung zu gehen? Ah, da sagen manchmal die Leute, ja, die Bibelstunde weiß, ich weiß ja eh schon alles, was da drinnen steht, habe die Bibel schon 80 Mal durchgelesen. Was sagt er denn heute noch Neues darüber? Ja, nein, nein, Gebetsstunde sowieso nicht mehr. Die Gebetsstunden werden immer schwächer besucht in vielen Gemeinden. Die Bibelstunden werden vernachlässigt, weil wir haben, darf ich es euch sagen, keine Zeit mehr. Na, na, die Allgäuer, die haben Zeit, das sehe ich euch schon an. Ihr seid nicht von denen, die sagen, ich habe keine Zeit. Da hat ein Bruder, es war Jakob Töfs aus Kanada, vielleicht ein Begriff für euch, hat bei uns in Bischofshofen Vorträge gehalten. Dann hat er von einem Bruder berichtet, der einfach auch hier und da manchmal in die Gebetsstunde ging. Und wiederum war es so, dass dieser eine Bruder nicht da war in der Gebetsstunde. Und der andere Bruder hat sich dann ein bisschen aufgeregt und hat gesagt, warum warst du wieder nicht in der Gebetsstunde? Hey Bruder, was ist los? Hat der Bruder gesagt, ja weißt du, im Geiste war ich bei euch. Nachher hat der andere gesagt, das nächste Mal nimm dein Leib mit. Was nützt das, wenn man nur sagt, ja, im Geiste bin ich da und nein, nein, als Person da sein. Ich komme weiter bei Ignaz Lindl, weil ich über diesen Mann viel gelesen habe und voll begeistert war über das, wie der Herr diesen einfachen, schlichten Menschen für Tausende von Menschen gebrauchen konnte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Wie ich schon sagte, er hat nicht selten in Gundremmingen vor 10.000 Menschen das Evangelium verkündigt. Da war wohl das halbe Dorf, damals könnte man vorstellen, das war voll Leute, gell? Er stand auf der Kirchenmauer und hat das Evangelium verkündigt. Wiederum Gossner ist es, der über den Dienst von Ignaz Lindl Folgendes schreibt. Die Zeiten der ersten apostolischen Gemeinden sind wiedergekehrt. Unzüchtige, Säufer, Betrüger sind fromm und innig, voll Glauben und Liebe geworden. Ist es nicht herrlich? Haben wir alles erlebt in Österreich auch, wenn gebundene, arme, tief, tief in der Sünde verstrickte Menschen plötzlich neue Kreaturen werden. Wie einmal eine Frau gesagt hat, die 40 Jahre mit einem Trinker verheiratet war. 40 Jahre Hölle auf dieser Erde. Hat sie gesagt, als sich ihr Mann bekehrte, Walter, ich halte die Liebe von meinem Mann nicht mehr aus. Das habe ich noch nie gehört. Aber er war ein anderer Mensch und sie hat es dann mit der Zeit doch annehmen können und begreifen können. Wenn der Herr Menschen verändert, wenn Menschen neu werden. Wir sehen bei der Erweckung des Allgäu, bei der Allgäuer Erweckung, auch etwas ganz anderes Wunderbares. Die Adeligen der Allgäuer Erweckungsbewegung, da könnten wir jetzt eine ganze Reihe aufzählen, sind in unserem Buch, aber genauer beschrieben. Da wird das Schloss Weyern genannt und dort das Schloss Weyern bei Beindelkirch mit dem Schlossherrn Josef von Ruffin wurde zu einem Zentrum der Bewegung. Und denkt euch, als Martin Boos sich verstecken musste und man ihm nachgestellt hatte und er so verfolgt wurde um des Evangeliums willen, hat er sich dort ein Jahr lang aufgehalten. Er hat dort Schutz gefunden bei Ruffin. Dann wäre vielleicht noch zu erwähnen das Schloss Bayerbach und dort den Karl Freiherr von Gumpenberg. Und dort, ach wie gewaltig, hat der Herr gerade diesen Mann zum Segen gesetzt, weil er auf seinem Schloss Bayerbach große Kinderveranstaltungen machte. So ähnlich wie die Gemeinden, die christlichen Gemeinden, so die Zeltlager im Sommer. So hat er auch für die Kinder ganz Gewaltiges geleistet. Wir sehen also Adelige, die dem Adel angehörten, Leute, die doch in der Bevölkerung sehr hoch angesehen waren, haben sich der Allgäuer Erweckung angeschlossen oder waren ihr gut gesonnen und haben viel mitgeleistet. Da wäre auch zu erwähnen Johann Baptist Ruesch, auch ein Regierungspräsident des Fürsten Oettingen-Spielberg, ist aus der Erweckungsbewegung des Allgäu nicht wegzudenken. Alle diese Persönlichkeiten haben also ihr Leben investiert für das Werk des Herrn. Nun möchte ich einen kleinen Zwischenteil hier einschalten und einmal mit euch so ein bisschen durchgehen, die Glaubensinhalte und die Glaubenspraxis der Erweckungsbewegung. Was war eigentlich das Herzstück ihrer Verkündigung? Es heißt, gemessen am vollzogenen Erlösungswerk Christi spielen unsere guten Werke eine untergeordnete Rolle. Christus für uns, Martin Boos. Gute Werke machen keinen Christen, aber ein Christ macht gute Werke. Das kennen wir als Christen. Aus Dankbarkeit zu unserem Erlöser und nicht wie die Lehre der römisch-katholischen Kirche. Du musst viele gute Werke tun, damit du wohlgefällig bist vor Gott. Nein, sagt die Schrift, allein errettet aus Gnaden durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geworden ist. Das Innewohnen Christi in der Seele durch die Gnade wurde fast zum leibhaftigen Innewohnen. Die Leute hatten oft so einen überschwänglichen, gewaltigen Drang, die Botschaft von Jesus weiterzugeben, dass man fast sagen konnte, sie sind schon halbe Engel. Besonders bei den Frauen sehen wir dann das. Christus in uns. Martin Boos. Das, was er erlebt hat, der Christus für uns, ist auch der Christus in uns. Und das war die zentrale Botschaft. Die Erweckten bildeten die kleine Herde des Evangeliums. Eben schaut ein Kirchlein in der Kirche. Die Frömmigkeit war total christozentrisch. Das ist wichtig. Das sollten wir auch für unsere Bibelkreise und Versammlungen und Sonntagsdienste, sollten wir das unbedingt einfach unterstrichen wissen. Unsere Predigt, unsere Verkündigung muss christozentrisch sein. Die Heiligenverehrung trat völlig in den Hintergrund. Und das hat natürlich dann gerade dort bei Martin Boos, der katholische Priester geblieben ist, und bei Ignaz Lindl hat das eben dann Verfolgungen hervorgebracht, weil sie da nicht mehr mitmachten, diese Männer. Also die Frömmigkeit war total christozentrisch, habe ich gelesen. Dann weiter, es herrschte ein ausgeprägter Gemeinschaftsgedanke, der in Hauskreisen gepflegt wurde. Als ich in Bad Liebenzell für 8 Monate als Gastschüler und zu den Füßen namhafter Persönlichkeiten lernen durfte, Gottes Wort noch tiefer erforschen durfte, hatte ich die Gelegenheit, im württembergischen Gebiet bei den Pietisten Bibelrunden zu halten. Ah, das waren kostbare Zeiten. Da habe ich wirklich erlebt etwas von diesem Geist von damals. Leider heute viele Kreise auch am Aussterben. Und man sich fragt, ach, wie schade, die alten Leute sterben weg, viele Kreise werden dann, und dann hat es einmal, ja, sterben weg. Und dann hat man mich einmal gebeten, Walter, du musst dort in die Kirche kommen. Du kannst die Leute aufwecken, die schlafen immer. Ich hoffe, dass niemand von uns heute schläft. Und dann, die musst du aufwecken in dieser Kirche. Gut, ich stand da oben, hoch erhoben über allen Leuten. Da unten saß das Volk, ich da oben stand auf der Kanzel und meine Predigtblätter da vor mir. Und da fingen schon die Ersten an zu schlafen. Freilich, wenn man am Mittag um 2 Uhr eine Predigt halten muss, Geschwister, wenn das Schnitzel im Magen verdaut wird, da schläft jeder ein. Das hält auch keiner aus. Und ich muss dermaßen in Fahrt gekommen sein bei meiner Predigt, dass meine ganzen Vorbereitungsblätter in die Menge runterfielen, wie Hühnerfedern. Und jetzt war jeder munter, aber so munter, so dabei. Und am Ende, als ich an der Kirchentüre stand, um die Leute zu verabschieden: Was haben Sie mitgenommen heute von meiner Predigt? Fragte ich. Ah, wissen Sie, wir haben nur darauf gewartet, ob Sie noch weiter wissen bei der Predigt. Sie haben also von der Predigt nichts mitbekommen. Sie haben nur gewartet, bis ich nicht mehr weiter weiß. Ist doch traurig, oder? Die schlafende Christenheit wecken, das ist heute auch ein ganz wichtiger Aspekt für unsere Gemeinden, dass unsere Kinder und Jugendlichen etwas von der Freude mitbekommen, die wir als erwachsene Leute haben am Herrn. Dass wir nicht am Sonntagmorgen dermaßen müde in der Weltgeschichte herumgehen. Die Kinder sagen, das ist ja dem Papa zuwider, in die Versammlung zu gehen und so weiter. Nein, sondern das ist meine Freude. Ich gehe gern in die Versammlung. Ich liebe Jesus. Ich singe mit. Ich mache mit. Ich verkündige seinen Namen. Geschwister, so müssen wir leben in unseren Familien, dass wir unsere Jugend wieder gewinnen für den Herrn. Weiter sichtbar wurden überreizte Seelenzustände, das war eben auch, das ist in jeder Erweckungsbewegung so gewesen, Gefühlsüberschwang und ein Hang zur Schwärmerei. Das ist alles mit dabei gewesen dort in der Erweckung, ganz besonders durch die lieben Frauen. Die Frauen haben einfach eine unerhörte Liebe zum Herrn. Stimmt das? Und wir Männer auch, oder? Die können das manchmal einfach in einer ganz besonderen Art und Weise zeigen. Und so hatten auch Frauen in der Allgäuer Erweckungsbewegung einen ganz besonderen Platz. Zu allen Zeiten, wenn ich die Kirchengeschichte weit zurückverfolge und lese, dann sehe ich ganz besonders bei ihnen das Gefühlsbetonte, und das ist nicht unbedingt negativ. Meine Mutter gehörte auch zu denen. Ach, wie hat meine Mutter begeistert sein können über den Herrn. das hat uns 7 Kinder angesteckt. Total. Das war eine freudige, wunderbare Christin. Sie hat nicht nur gut kochen können, sie hat auch gut predigen können. Aber nie auf der Kanzel. Nie auf der Kanzel. Meine Mutter hat am Mittagstisch gepredigt. Zu unserem 9-köpfigen oder 7-köpfigen Volk. Da wurde jede Predigt, die wir 5 Männer gehalten haben, von der Mutter zensuriert. Und das war eine gute Sache. Ich bin heute noch dankbar dafür, freilich auch von meinem Vater. Das war eher der stillere, der wunderbare, gewaltige, herrliche, liebe Vater. Aber meine Mutter, ja. Schaut einmal, da heißt es dann später, wenn die Frauen haben ja nicht nur gesponnen, die haben nicht nur genäht. Ihr wisst, was ich meine. Schaut das Bild an. Gell, ihr versteht's. Ja, danke. Da schreibt zum Beispiel ein ganz lieber Mensch über diese Frauen. Es war Heckalin, 1797. Es ist redlicher, dass weibliche Finger den Flachs von der Erde verspinnen, als dass weibliche Köpfe mit der Neugeburt aus dem Himmel zerbrechen. Also irgendwie auch interessant. Er hat sich schon Sorgen gemacht, dass die Frauen vor lauter nur noch dem Herrn nachfolgen, daran ihre Köpfe zerbrechen. Fenneberg, der liebe Pfarrer aus Seeg, äußert sich positiv über sie. Im guten Sinn des Wortes, sagt er, sind sie wirklich Schwärmerinnen, oft außer sich aus Liebe zu Gott. Ach, ist das schön. Was gefällt euch auch, gell? Außer sich vor Liebe zum Mann, könnte man auch sagen, oder? Außer sich vor Liebe zu ihren Kindern, das ist richtig. Außer sich vor Liebe zu Gott. So eine Liebe zum Herrn Jesus. Kaplan Völk berichtet begeistert, dass jetzt Bauernmägde in Kuhställen zusammenkommen und in ihrer heiligen Einfalt vom Reich des Herrn Jesus reden. So wunderbar. In wie manchem Kuhstall bin ich gewesen und habe gepredigt. Aber auch in Schweineställen, zu Bauern. Und wo überall kann man das Wort Gottes verkündigen? Überall soll Gottes Wort gelehrt und gesagt werden. Aus Liebe zum Herrn taten sie es. Sie ermunterten sich gegenseitig, für den Herrn zu leben. Über Therese Erd schreibt Seiler. Und das hat mich tief beeindruckt. Sie hat mehr Menschen zur Sündenerkenntnis und zu einem Leben mit Gott gebracht als mancher Pfarrer. Ist es nicht wunderbar? Eine kleine Zugeschichte von uns zu Hause. Da kam eines Tages eine junge Frau, sie hatte auch einige Kinder, kam zu uns und hat nach Frieden mit Gott gesucht. Und da hat meine Mutter zu ihr gesagt, ich habe sehr viel Arbeit, ich habe jetzt nicht gerade so die Zeit, mit dir da stundenlang zu reden, aber komm doch mit mir in den Garten. Ich muss jetzt gerade einige Gartenbeete sauber jätten, vom Unkraut befreien. Und dann kniete meine Mutter in dem Gartenweg und die andere Frau aus Bern, aus der Stadt, die Dame, kniete auch auf einem Jutesack am anderen Weg vom Gartenbeet. Und jetzt hat meine Mutter Unkraut gezupft
Ich habe nicht zugeschaut, ob diese Dame aus Bern auch Unkraut zupft. Der kann sein. Und plötzlich stehen die beiden Frauen auf und gehen in das Stangenbohnenfeld, das wir hatten. Und in dem Stangenbohnenfeld waren sie versteckt von der ganzen Außenwelt hinter den Bohnenblättern. Und wisst ihr, was dort in diesem Bohnenfeld geschah? Da hat sich diese Frau aus Bern bekehrt. Da hat sie ihr Leben dem Herrn Jesus übergeben. Wisst ihr, wo überall kann man Menschen zu Jesus führen? Am Arbeitsplatz. Vielleicht hier oder dort hast du die Möglichkeit, von Jesus zu reden. Bitte schweige nicht, aber sei sehr, sehr weise. Überrumple die Menschen nicht. Sag nicht einfach, du musst dich bekehren. Du kannst sagen, du, ich weiß einen wunderbaren Weg, den ich gehe ganz bewusst. Darf ich dir mehr davon erzählen? Er wird neugierig, der andere Mensch. Er will mehr hören. Du kannst ihm die Botschaft vermitteln. Und wenn ich noch über die Juliane von Krüdener euch erzählen möchte, sie war eine besondere Evangelistin, hat bei uns in der Schweiz im großen Segen gewirkt, anfänglich, und sie hatte Einfluss auf süddeutsche Fürstenhöfe. Sie hatte sogar Einfluss auf den preußischen Hof, hatte Einfluss auf den badischen Hof und hatte Einfluss auf die napoleonische Familie. Sie war einfach ein außergewöhnliches Werkzeug. Es gibt übrigens auch eine Doktorarbeit von meiner Nichte über diese Persönlichkeit, wo man eben auch sehen kann, wie so Leute ihr Leben investiert haben für die Sache des Herrn. Auch ganz besonders hatte sie Kontakt nach St. Gallen und anderen Orten. Und weiter können wir jetzt kommen zu diesem Thema hier. Das Abebben der Allgäuer Erweckungsbewegung. Seit 1816 zeichnete sich in Bayern eine neue kirchenpolitische Konstellation ab. Bayern hatte sich nach dem Sturz Napoleons an das Österreich Metternichs angelehnt und der Restauration geöffnet. Ja, es ist eigentlich erschütternd. Mit der Restauration, das heißt, ein Zurückgehen zur alten Dynastie. Ein Wiederzurückgehen, so wie es früher war, vor 1803 oder 1806. Und da war der Metternich in Österreich, dieser Staatsmann, für Bayern eben das große Vorbild, der das in Österreich auch durchgezogen hat und durchziehen wollte, hat sich Bayern seinen Grundsätzen angelehnt. Es ist wirklich eine sehr bewegende Geschichte, wenn wir weiters lesen. Oben die Namen dieser Männer: Napoleon, Metternich und Montgelas. Napoleon wurde 1815 besiegt. Metternich war österreichischer Staatsmann und Montgelas, der diesen Kreisen, die sich da gebildet haben, sehr wohl gesonnen war, wurde 1817 gestürzt. Was heißt das im Weiteren? Es fing eine andere Zeit an. Eine schwere Zeit, eine besonders schwere Zeit für die Erweckung. Papst Pius der VII. Äußerte sich scharf gegen die Verbreitung der Bibeln. Aus Rom kam der Bericht, die Bibel muss verboten werden, das Bibellesen.
Das war ja bis noch gar nicht so lang zurück, dass es geheißen hat bei uns in Österreich, nicht jeder Mann darf die Bibel lesen, das dürfen nur die Priester. Habe ich vor 50 Jahren gehört. Eine Bibel zu besitzen war gefährlich. Die Leute hatten Angst vor der Bibel. Können wir uns heute gar nicht vorstellen. Dann der Graf von Thürheim. Und jetzt lest einmal, was da steht. Will die Sekte ausrotten. Das ist eine ganz ungeheure Aussage. Er sagt, jetzt ist Schluss. Jetzt ist fertig. Jetzt müssen sie weg, diese Sektier. Egal wer es ist. Wir müssen den Riegel vorschieben. Schluss. Und was mich so traurig macht in der Geschichte, ist, dass Johann Michael Seiler auf die Distanz geht zur Erweckungsbewegung. Der mit aller Kraft, mit ganzem Einsatz diese Bewegung gefördert und gestützt hat, ist selber auf Distanz zu ihr gegangen. Und jetzt hört einmal, zahlreiche Hirtenbriefe wurden gegen die Irregeleiteten, ist das nicht ein unerhörtes Wort, irregeführt, irregeleitet. In ganz Bayern werden gegen diese Verführten Briefe verfasst von den Bischöfen und den Katholischen. All dies führte zu einem merklichen Zurückgehen der Erweckungsbewegung in Bayern in den Jahren 1820 und folgende. Doch Gott Lob und Dank, nicht zu einem völligen Versiegen. Bezeugt ist auch nach dieser Zeit noch das Wirken des Magnus Jocham in Immenstadt und des Herrnhuter Diaspora-Arbeiters Enkelmann, der in München Erbauungsstunden hielt. Langsam verstummte die Erweckungsbewegung. Und diese neue Situation führte zur Ausweisung der führenden Leute durch die neue bayerische Regierung. Man hat dem Martin Boos ein Ultimatum gestellt. In 24 Stunden musst du das Land verlassen. Man hat das wieder zurückgenommen. Er ist dann ein Jahr später nach Deutschland gegangen. Er kam ans Gymnasium in Düsseldorf 1816. In Gallneukirchen ist dann mittlerweile seine ganze Kirchengemeinde, in Österreich also, 400 Menschen, die sich zu Jesus bekehrt hatten, aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten. Sie haben dann eine Arbeit begonnen im Sinne des Pietismus und war natürlich auch keine leichte Sache. Sie hatten ein diakonisches Werk auch begonnen, dass man nur staunen kann. Und Martin Boos starb in sein 1825. Durch ihn hat der Herr Großes getan im Allgäu und weit darüber hinaus. Ignaz Lindl, der gewaltige Prediger des Wortes Gottes, er kam nach St. Petersburg. Dann 1819 verfiel er in eine schwärmerische Richtung. Das tut mir so weh, wenn man das einfach sieht. Er hat manches nicht mehr so klar gesehen, war aber nach wie vor ein wunderbares Werkzeug für den Herrn. Dann war die Auswanderung nach Odessa, nach Südrussland und die Gründung der Gemeinde in Sarata. Er hat wirklich dort auch im großen Segen gewirkt, das muss man sagen, und ist für viele, viele Menschen ein Vorbild gewesen. Hier im Allgäu waren ja ungeheure Hungersnöte. Da waren im Abstand von 2 bis 3 Jahren so große Hungersnöte durch die Dürre, dass viele Württemberger und Bayern ausgewandert sind nach Russland. Vielleicht wisst ihr das ja schon aus der Geschichte. Und gerade Lindl war es und die Juliane von Krüdener, die gebeten haben, kommt nach Russland. Wir haben hier wirklich ganz viel Land und können wirken für den Herrn. Aber schaut einmal, wie traurig. Die Juliane von Krüdener sagte, und dadurch zog sie auch viele Leute aus dem Allgäu weg nach Russland, durch das, was hier steht. Sie sagte, dass am 18. Juni 1836 die Wiederkunft Jesu auf dem Berg Ararat stattfinden wird. Und dass dort das 1000-jährige Friedensreich beginnen würde. Geschwister, wie ist das so traurig? Leute, die so klar gestanden haben, plötzlich abschweifen, plötzlich nicht mehr auf dem Boden des Wortes Gottes gründen, wo es heißt, niemand weiß Zeit und Stunde, wann der Herr wiederkommen wird, als der Vater allein. Und viele Leute sind so verführt worden, haben eben das Falsche geglaubt, weil man an eine Person gehangen hat, an eine Person. Geschwister, wir wollen nie Menschen verehren. Mir gefällt nie, wenn man sagt, das ist dem und dem und dem seine Gemeinde. Es sollte immer weit oben drüber stehen, das ist dem Herrn seine Gemeinde. Ihr Gemeinden hier im Allgäu, ihr seid nicht dem und dem und dem seine Gemeinde. Die waren Werkzeuge für euch. Die haben euch den Weg zum Herrn Jesus gewiesen. Aber ihr seid die Gemeinde unseres kostbaren, wunderbaren Erlösers, dem Herrn Jesus Christus. Wir sehen weiter von Johannes Gossner. Johannes Gossner, der ganz große in der Kirchengeschichte, was die Allgäuererweckung anbelangt. Er wurde 1819 Nachfolger von Boos am Gymnasium in Düsseldorf. 1820 wurde er Nachfolger von Lindl in St. Petersburg. 1824 war die Ausweisung aus Russland. 1826 Übertritt zum evangelischen lutherischen Glauben. Das war dann ein Mann, der im großen Segen gewirkt hat. Er hat den Kindergarten eingeführt. Er hat ein diakonisches Missionswerk begonnen. Er hat das Elisabeth-Krankenhaus gegründet. Er hat diakonisch unwahrscheinlich viel getan. Wisst ihr, Geschwister, das gehört auch dazu. Jetzt in unserer Flüchtlingssituation. Wir wollen nicht in dasselbe Horn blasen wie andere. Das mit den Flüchtlingen ist nur lauter Not. Wir danken dem Herrn für die Flüchtlinge, die zu Jesus Christus finden, die hier die Botschaft des Evangeliums hören und einmal werden sie in ihre Heimat gehen und dort von Jesus weiter verkündigen. Geschwister, wir sind ein wahnsinnig reiches Land. Österreich ist reich, die Schweiz ist reich, Deutschland ist reich, wir sind so reich. Und einmal hat es geheißen in der Schweiz, als die Flüchtlinge beim letzten Weltkrieg in die Schweiz kommen wollten, das Boot ist voll. Liebe Geschwister, da machen wir nicht mit. Wir wollen teilen, wir wollen mithelfen, wir wollen Menschen die frohe Botschaft weitergeben. Menschen, die zu uns kommen, die hier hören das Evangelium, wenn wir es ihnen dort verkündigen, bringt man uns um. Und da dürfen wir frei verkündigen. Geschwister, das sind Möglichkeiten. Und dann lesen wir von ihm, von der Missionsgesellschaft, die er gegründet hat. Über 100 Missionare, weithin über die Erde. Er hat wirklich sein Leben bis zuletzt investiert für den Herrn. 1858 ist Gossner gestorben. Ja, wir sehen hier, wie die Missionare ausgesandt werden in alle Welt, nach Indien und weiß wohin. Dann das andere Bild rechts davon, das ist die 175-Jahr-Feier gewesen von der Mission Gossner. Die hat ja lang Gossnersche Missionsgesellschaft geheißen. Ja, ich komme noch hier dann langsam zum Schluss. Die Allgäuer katholische Erweckung in Bayern erlosch im Jahr 1823 aufgrund des energischen Vorgehens des Augsburger Bischofs von Frauenberg. Oh, das ist ganz erschütternd. Doch euch interessiert, was ist aus dieser Erweckung geworden? Die Wirkungsgeschichte der Allgäuer Erweckungsbewegung, was der Herr hier in eurem wunderschönen Allgäu begonnen hat, wie ist es weitergegangen? In der böhmisch-lutherischen Bethlehemsgemeinde entfaltete Gossner eine jahrzehntelange erstaunliche Aktivität. Wie wir bereits im Lebensbild von Gossner gesehen haben, gab es schon früher zahlreiche Besuche der Vertreter der norddeutschen Erweckungsbewegung bei Gossner. Und von Taten wurde von Gossner inspiriert und hat da einen großen Segen gewirkt. Schaut einmal, der Einfluss der Allgäuer Erweckungsbewegung, Auswirkungen durch von Taten zum Beispiel nach Pommern und Posen. Ach, da habe ich viel gelesen, was der Herr dort gewirkt hat. Dann im Weiteren sehen wir bei ihm den Einfluss auf die fränkische Erweckungsbewegung. Durch die Verbindung zur deutschen Christentumsgesellschaft und zur Nürnberger Partikulargesellschaft kam es zur Erweckung in Franken. Auch da gibt es gute Literatur. Hier wäre wieder zu nennen Christian Kraft aus Erlangen. Dann der Einfluss auf die badische Erweckungsbewegung. Wie wir gehört haben im ersten Vortrag durch Alois Henhöfer, der mächtig gewirkt hat für den Herrn, der zum Glauben gekommen ist durch Martin Boos Schriften. Dann sehen wir die weitere Auswirkung auf Russland und nach Finnland. Durch das Wirken Gossners in St. Petersburg griff die Erweckung auf die russische Hauptstadt und bis nach Finnland über, und durch Ignaz Lindl geschah eine Erweckung in Südrussland. Dann sehen wir den Einfluss, was hier begonnen hat, weltweit. Oh, Geschwister, ich bin so ergriffen, was der Herr hier begonnen hat, 1788. Der Herr ist immer noch am Wirken durch das, was hier geschah. Es hört nicht auf. Durch die Schriften Gossners hat die Allgäuer Erweckung bis heute eine weltweite Wirkungsgeschichte. Freut ihr euch, Geschwister? Och, ich möchte Allgäuer sein heute. Ich habe manchmal gemeint, ich sei Schweizer. Ich habe noch seinen gültigen Schweizer Pass, die Esther auch. Und dann kam ich mir vor, nein, ich bin Österreicher. Wenn man 50 Jahre in Österreich die frohe Botschaft verkündigt hat, dann gehört man zu ihnen, oder? Und heute fühle ich mich als Allgäuer. Was bin ich denn auch? Ich möchte ein Christ sein, der den Herrn liebt und der es jetzt versucht hat, in schwachen, wenigen Worten euch darzustellen. Der Herr hat Großes getan. Großes getan in diesem Land. Und der Herr will durch dich und mich weiterhin Großes tun. Verliert nicht den Mut. Seid mutige Zeugen für den Herrn. Ihm, dem Herrn, gebührt alle Ehre.